Verunglimpft und gedemütigt wurdest du, soll sie der Blitzschlag treffen und bei lebendigem Leib zur Asche verbrennen. Das ist dieser Abschnitt, den ihr nicht ganz gehört, aber gesehen habt. Und was die beiden Brüder Jakobus und Johannes zu Jesus in dieser Situation sagen, nachdem sie die Samariter beleidigt haben. Kein Wunder, dass Jesus sie die Donnersöhne nennt. Und wenn man den Hintergrund kennt, dann kann man so ein bisschen auch diese Reaktion nachvollziehen. Die beiden oder die drei, Jesus und die zwei Jünger, sind nämlich in Samarien unterwegs. Und dieses Gebiet Samaria, das war eine Region, die Juden eigentlich sonst eher gemieden haben. Die Samariter oder Samaritaner waren ein Mischvolk. Die waren also schon jüdischstämmig irgendwie, hatten sich dann aber mit anderen Völkern vermischt. Sie hatten vor allem die fünf Bücher Mose in ihrer Variante und sie hatten ein eigenes Heiligtum. Also es hat so einen geschichtlichen Hintergrund, dass sie auf dem Berg Gerazim waren und dort Gott anbeteten, aber nicht nach Jerusalem reisten. Und jetzt mitten in der Situation, ja, da gibt es diese Konfrontation, denn wie Juden es sonst machen, nämlich wenn die von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden reisen, da haben die einfach die Flussseite des Jordantals gewechselt, um dem Gebiet Samaria zu entgehen und sind dann sozusagen an denen vorbei. Aber Jesus macht das anders, der hat keine Angst vor direktem Kontakt und er sagt, wir nehmen den direkten und kurzen Weg, wir ziehen einfach von Norden hinunter nach Süden, nach Jerusalem und wir gehen durch dieses Gebiet und es kommt zu dieser Konfrontation. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, man kann ja verstehen, dass die nicht so dick sind, die zwei Völker. Man kann auch verstehen, dass die Juden und die Samarier sich nicht so lieben. Aber muss man deshalb gleich mit Feuer und Blitzschlag drohen? Ist ja schon ziemlich heftig. Wenn man diese Frage stellt, dann muss man verstehen, dass die beiden Jünger, Johannes und Jakobus, diesen Angriff oder diese Beleidigung als eine Beleidigung von Gott selbst sehen. Jesus ist ihnen so wichtig, sie haben in ihm den Messias, den von Gott gesandten Retter erkannt. Und jetzt kommen da diese dahergelaufenen Samariter her und machen sich über ihn lustig. Das kann doch nicht sein. Und dann überlegen sie, wie können wir darauf reagieren? Und in ihrem Zorn, weil sie ihre heiligen Schriften kennen, kommt ihnen ein ganz biblischer Gedanke. Sie denken, da war doch mal dieser Prophet Elia. Und als dieser Prophet Elia in einer Situation beleidigt wird, beziehungsweise vom König Ahasja aufgerufen wird, zu ihm zu kommen und er das nicht möchte, da schickt der König 50 Mann zu ihm und sagt, dann lasse ich dich holen. Und Elia lässt dann Feuer vom Himmel regnen, was die 50 Männer verzehrt und er geht nicht zum König. Das passiert auch noch ein zweites Mal und beim dritten Mal, also nochmal 50 Mann weg und beim dritten Mal sagt der Chef der nächsten 50 Mann, ich weiß, was mit den vorherigen passiert ist, sei doch bitte so lieb und komm mit. Und dann kommt er auch mit und es gibt ein Gespräch zwischen den beiden. Aber diese Idee, da kommt doch Feuer vom Himmel und die sorgt dafür, dass Gottes Ehre bewahrt bleibt. Die haben die beiden Jünger im Kopf und sie wollen ganz biblisch handeln und sagen, hier, Jesus, du bist doch größer als Elia, sende doch dieses Feuer herab, du kannst das doch tun, lass uns diesen gottlosen Haufen ausräuchern. Und so ein bisschen kann ich diese Reaktion auch verstehen. Stellt euch mal vor, dass ein Mensch, der euch lieb ist, von jemand abgelehnt wird. Vielleicht macht sich jemand über den lustig, beleidigt ihn, bespuckt ihn. Ja, wie würdet ihr reagieren? Ihr werdet wahrscheinlich auch traurig, zornig, wütend, würdet das irgendwie vergelten wollen. Aber manchmal, das zeigt uns diese Geschichte, scheint es gerade nicht in Gottes Sinn zu sein, so zu handeln, wie es in der Bibel steht. Oder man könnte auch sagen, alles in der Bibel ist auch Gottes Absicht, steht da auch irgendwie bewusst drin. Aber das heißt noch lange nicht, dass alles in der Bibel Gottes Ansicht ist, dass man nach jedem einzelnen Geschichte und Text entsprechend als Beispiel handeln soll und als Beispiel handeln sollte. Die biblische Begegnung, die diesem Videoclip zugrunde liegt, die macht das deutlich. Sie stammt eigentlich aus dem Lukasevangelium, dem 9. Kapitel. Und da lesen wir mal diesen Abschnitt, woher dieser Clip eigentlich abgeleitet wird. Ab Vers 51 im Lukasevangelium. Da wird diese Begegnung so beschrieben. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er, also Jesus, sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen, da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihre Reise in sein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber Man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie: Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfalle und sie verzehren soll, so wie es auch Elia getan hat? Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welches Geistes Kind ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Lukas stellt diese Begegnung in einen bestimmten Zusammenhang. Ganz am Anfang im ersten Vers wird das gesagt: Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und das ist kein Zufall, das ist nicht einfach so eine Reise, sondern für Lukas ist dieser Weg Jesu von Anfang an durch das ganze Evangelium ein langer Weg bis nach Jerusalem, bis ans Kreuz. Und Jesus kommt diesem Kreuz und diesem Weg nach Jerusalem jetzt näher. Deshalb schreibt er, als sich die Tage der Wiederaufnahme in den Himmel erfüllt haben. Und während er so dahin reist, sendet er Boten voraus ins nächste und nächste Dorf, um eben jeweils, es war ja eine mehrtägige Reise von Galiläa im Norden nach Süden, um eben ihn und seine Jünger und die mit ihm unterwegs sind, unterzubringen. Man kann sich ja vorstellen, das war ganz damals üblich, wenn eine größere Gruppe reiste und sagt, wir brauchen für 20 Leute eine Unterkunft, dann konnten die nicht ankommen und sagen, so, wo sind wir, sondern am besten haben sie jemand vorausgeschickt, der gesagt hat, hey, in einer Stunde kommt meine Mannschaft hinterher, ich suche hier, wo finde ich eine gute Unterkunft, und dann hat er das sozusagen geregelt. Und das passiert hier, er schickt einen Boten voraus. Das Problem ist aber, diese Boten erhalten nur Absagen. Es gibt keinen Ort, nicht mal einen Stall, wo die jetzt unterkommen können. Sie sind nicht gewollt, nicht willkommen. Und gesagt wird hier im Text auch gar nicht unbedingt, weil die sagen, Jesus ist so blöd, den wollen wir nicht haben. Sie wissen gar nicht vielleicht, wer Jesus so ist. Wahrscheinlich wissen sie das gar nicht richtig, sondern das Problem ist, wohin dieser Jesus mit seiner Truppe unterwegs ist. Die Identität der Samariter ist so stark an die Ablehnung Jerusalems geknüpft, wo dieses Heiligtum der Juden ist, dass sie sagen, nein, in Gerasim muss das sein. Leute, die fromme Juden, die meinen, sie müssten nach Jerusalem reisen, die nehmen wir gar nicht auf. Die sollen nach Gerasim gehen, so wie wir auch. Also werden sie abgelehnt und selbst freundliche Reisende, die nur eine Nacht bleiben wollen, wird die Unterkunft verwehrt. Und jetzt sagen die Jünger, Jakobus und Johannes, Herr, willst du, immerhin stellen sie es hier als Frage, im Videoclip wird es so als Aussage gemacht, aber hier fragen sie das, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfalle und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Ich meine, wäre ja durchaus eine biblische Möglichkeit, jetzt, dass das passiert, so ist es ja schon mal hier geschehen. Aber Jesus reagiert ganz anders, zumindest anstatt dieser zum Teil berechtigten Klage gegen die Samariter zuzustimmen, weist er die beiden scharf zurecht und er sagt, er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach, wisst ihr nicht, welches Geistes Kind ihr seid? Wisst ihr nicht, welches Geistes Kind ihr seid? Welcher Geist treibt euch eigentlich gerade an, dass ihr auf so eine Idee kommt und meint, dass es der Weg ist, den ich gehe? Es ist nicht der Geist, der zu mir passt, nicht der Geist, in dem ich euch berufen habe, nicht der Geist, der zu meinem Reich passt, das ich verkünde, und nicht der Geist, der zu dem Gott passt, den ich offenbare. Welcher Geist treibt die Jünger an? Naja, die sind zornig, die wollen Vergeltung, die wollen die Ehre wiederherstellen, sie sind eifrig und leidenschaftlich und sie denken eher, dass Gott jetzt so handeln müsste wie Elia, um wieder Verordnung zu schaffen, anstatt zu verstehen, dass sich Gott in Jesus Christus auch auf eine ganz neue und viel tiefere Art und Weise zu erkennen gibt. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, also damit ist Jesus gemeint, er ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Das ist der Kern der Botschaft, wo Jesus plötzlich was dreht und sagt, nein, das, was Elia damals gemacht hat, das ist nicht das, was ich heute mache. Und das ist auch nicht nach Gottes Sinne, dass Menschen, die in dem Moment ihn nicht aufnehmen, ihn nicht annehmen, ihn nicht erkennen, einfach vernichtet werden. Der göttliche Auftrag, den Jesus hat, ist Rettung. Rettung für alle, denen Verderben droht, seien sie nun Juden oder Samariter, würden sie ihn nun aufnehmen oder ob sie ihn nicht aufnehmen. Und das ist für die Juden und für die Jünger, Jakobus und Johannes, glaube ich, durchaus ein revolutionärer Gedanke. Ich glaube, die Kategorie, in der die denken und in der auch wir manchmal unterwegs sind, ist für uns, für Gott, das ist gut, gegen uns, gegen Gott, das ist schlecht. Es gibt Belohnung für die, die für Gott sind, und es gibt Strafe für die, die gegen Gott sind. Aber Jesus, der denkt nicht in dieser Kategorie des Für und Gegens, er denkt in der Kategorie von Gottes Liebe und sagt, keiner soll verloren gehen, alle sollen gerettet werden. Mich hat diese Geschichte herausgefordert, darüber nachzudenken, naja, mit welchem Geist bin ich eigentlich unterwegs? Welcher Geist treibt mich an, gerade dann, wenn ich auf Ablehnung stoße, wenn mein Glaube, meine Werte, meine Überzeugungen angegriffen werden, wenn sich Menschen gegen das stellen, was ich für wahr und für richtig und für gut halte? Wie reagierst du, wenn dir jemand die Tür vor der Nase zuschlägt? Mit Wut? Mit dem Wunsch nach Vergeltung? Denkst du, soll ihn der Teufel holen oder soll er schauen, wo er bleibt? Der hat es nicht besser verdient. Der andere muss bestraft werden und ich muss in meinem Recht bestätigt werden. Wenn das deine oder meine Reaktion ist, dann müssen wir uns diesen Satz von Jesus auch selber mal zusprechen lassen. Wisst ihr nicht, welches Geistes Kind ihr seid? Der Geist Jesu ist nicht ein Geist des Verderbens, sondern der Rettung. Das heißt nicht, dass Unrecht ignoriert oder toleriert wird, dass man sich nicht für Gerechtigkeit einsetzt, ganz und gar nicht. Aber es bedeutet, dass unser Herz selbst im Kampf gegen das Unrecht von dem tiefen Wunsch getragen sein muss, dass auch der Täter, auch der Gegner, auch unser Widersacher, auch der, der uns ablehnt, doch eigentlich eine Möglichkeit zur Umkehr kriegen soll, eigentlich zur Rettung und eigentlich zur Erkenntnis finden soll. Jesu Weg nach Jerusalem von Anfang bis Ende ist so ein Weg der Liebe, ein Weg der Hingabe. Er ist ans Kreuz gegangen, um zu retten, die ihn annagelten, und nicht, um ins Feuer und das Feuer auf sie herabfallen zu lassen. Und ich glaube, für Jakobus und Johannes war das schon eine Erkenntnis, Eifer und Leidenschaft für Gott alleine reichen nicht aus. Und wenn wir in die Kirchengeschichte blicken, dann merken wir, dass Menschen vor Gottes Eifer verzehrt auch die schlimmsten Verbrechen manchmal begangen haben. Natürlich im Namen Gottes und im Eifer Gottes. Aber was Jesus hier sagt, hey, Glaube, der eifert allein und der leidenschaftlich ist allein, der reicht nicht aus. Es geht um den Geist, der dich antreibt. Und er sagt, mein Geist ist ein Geist, der sucht, der rettet, der heilt, versöhnt, der die andere Wange hinhält, der für die betet, die uns verfolgen. Ein Geist, der Geduld hat mit denen, die Jesus oder die mich noch nicht verstehen aus Jesu Sicht, die mich noch nicht anerkennen. Ein Geist, der selbst im Angesicht der Ablehnung nicht aufgibt, sondern der einen anderen Weg sucht. Und hier war der andere Weg ganz praktisch, er zieht in ein anderes Dorf weiter. Gut, dumm gelaufen, wir werden nicht aufgenommen, wir gehen woanders hin. Jesus lässt sich nicht von der Ablehnung aufhalten oder zu einer Reaktion verleiten, die nicht seinem Wesen entspricht. Was heißt das also für uns? Was heißt das ganz praktisch? Wenn wir mit unseren Mitmenschen über Glaube und Werte diskutieren und auf Ablehnung stoßen, ich glaube, dann sollte das nicht unser Ziel sein, Menschen zu demontieren mit unseren guten Argumenten. Es gibt so eine Bewegung der Apologeten, der Menschen, die sagen, wir tun unseren Glauben mit guten Argumenten begründen. Ganz tolles Anliegen. Gibt es auch auf YouTube ganz viele Videos, ist in Amerika ganz groß. Aber manchmal ist die Art und Weise, wie man den anderen überzeugen will, das ist ja der Wunsch dahinter, sehr, sehr abwertend dem anderen gegenüber. Man hat dann die besseren Argumente und noch eins und noch eins und noch eins und drückt den anderen so in den Staub, dass selbst wenn er kein Wort mehr weiß, weil er einfach mit den Argumenten nicht mitkommt oder nicht mithalten kann, dann ist klar, dass der von den Menschen, die von Jesus erzählen, garantiert nichts wissen will und von diesem Jesus, weil die Art und Weise, wie diesem Menschen begegnet wird, einfach abwertend ist. Wenn uns also persönliches Unrecht geschieht, wenn wir verletzt oder abgewiesen werden, wenn der Wunsch nach Rache, nach Vergeltung unser Herz vergiftet, dann sollten wir kurz innehalten und fragen, okay, welchen Weg wollen wir jetzt gehen? Wollen wir den Weg des Feuers gehen, wie Jakobus und Johannes? Oder versuchen wir, nach diesem Geist zu handeln, der Geist Jesu ist, der Versöhnung Raum gibt und der auch die Rettung des anderen wünscht? Jesus sagt ja sogar, wir sollen für unsere Feinde beten. Wenn wir über Menschen oder Gruppen sprechen, die anders sind, die andere Ziele haben als wir, wie die Samariter, deren Ziel ganz und gar nicht Jerusalem war, sprechen wir dann mit Verachtung über diese Menschen oder mit einem Herz, das sie liebt? Sehen wir in ihnen Feinde, die uns im Weg stehen, die Verderben verdienen? oder eben Menschen, die Jesus liebt und von die er gekommen ist, um sie zu retten. In dieser Hinsicht ist dieser Text in Lukas 9 eine Herausforderung an alle, die Jesus nachfolgen. Eine Einladung, unsere Leidenschaft für den Glauben und unsere Reaktion auf Ablehnung eben an diesem Geist Jesu zu messen. Der Weg nach Jerusalem ist Hingabe, das Kreuz, das Zeichen dafür, dass Gottes Weg nicht durch Gewalt, sondern durch Leiden und Hingabe führt und nicht durch die Vernichtung der Gegner. Jesus ist eben nicht gekommen, um die anderen zu vernichten, sondern sich selbst hinzugeben, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Sogar die, die einst abgelehnt wurden. Und das finde ich ganz interessant, wenn man dann weiterliest über das Lukas-Evangelium hinaus und kommt zur Apostelgeschichte. Im 8. Kapitel stellt man fest, da sind die Nachfolger Jesu wieder unterwegs in dieser Region Samarien und plötzlich gibt es da Menschen, die Jesus nachfolgen. Also Jesus hat nicht vergolten und später geht ein Same auf von der Botschaft. Für mich ist dieses Lukas-Kapitel so ein bisschen ein Spiegel, um mich zu prüfen oder einmal zu zeigen, okay, welche Versuchung steckt eigentlich in mir, wenn ich innerlich wütend werde, wenn ich abgelehnt werde, wenn ich am liebsten vergelten will. Wohin gehe ich mit meinem Zorn? Wie reagiere ich mit Worten und Taten? Und es ist für mich eine Herausforderung, wo ich sehe, hey, Jesu Liebe lädt mich eben ein, nicht nach diesem Gefühl der Vergeltung zu handeln, sondern zu lieben. Es ist auch ein bisschen für mich dieser Text die Frage, wie lese ich eigentlich Geschichten aus dem Alten Testament und wie gehe ich damit um? Nehme ich sie immer als Vorbild, dass ich sage, okay, hier Mord dieses Volkes oder hier diese Vergeltung, wie Elia sie macht, oder merke ich nicht an diesem Text auch? Und ich glaube, da will uns der Text darauf hinweisen, dass wir uns immer fragen müssen, welcher Geist steckt in diesem Text? Was ist eigentlich durch die Augen Jesu richtig zu handeln? Jesus handelt hier nicht so wie Elia, sondern auch ganz bewusst ganz anders. Und Jesus ist ja nicht jemand, der jetzt irgendwie das Alte Testament aufhebt, das sagt er ja selber, sondern er sagt ja eigentlich hier die Geschichte und die Propheten, die reden von mir. Er sagt, das läuft alles auf mich zu und ich führe das zur Vollendung. Und damit korrigiert er auch manche Missverständnisse über Gott und zeigt vielmehr, wie Gottes Wesen wirklich ist. Wir sind eingeladen, durch diesen Text zu handeln, nicht wie Jakobus und Johannes, sondern uns zu bremsen und nachzufragen, welcher Geist ist es eigentlich, der in uns ist. Wessen Geistes Kind bin ich? Treibt mich ein Geist der Vergeltung oder ein Geist der Rettung an? Wenn wir das machen und uns diese Frage stellen, dann wünsche ich mir einfach, dass wir in solchen Situationen anders reagieren als die zwei. Nicht mit Feuer und Verderben, sondern dass wir lieben, wo andere hassen, dass wir segnen, wo andere fluchen und dass wir Rettung suchen, wo andere das Urteil sprechen. Amen.